Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
Willkommen zu einer neuen Folge von Lasst die Kunden kommen. Wir haben heute wieder einen Gast und das ist diesmal Roland Latzel. Roland, wir kennen uns schon ganz langer Zeit, denn er war vorher Marketingleiter bei Mailstore. Was er jetzt macht, wird er uns gleich erzählen. Und insofern kennen wir uns und sind auch seit gar nicht so allzu langer Zeit per Du. Insofern freue ich mich jetzt zu sagen, hallo Roland.
Ja, hallo Thorsten, danke für die Einladung.
Und danke fürs Kommen.
Wo du es erwähnt hast, überlege ich, wie lange wir uns konkret kennen. Also 5, 6 Jahre, ich war mir gar nicht so sicher.
Ja, ich hätte jetzt zu 6, 7 gesagt, aber irgendwo so in der Zeit, in dem Zeitrahmen müsste es liegen. Wir haben heute ein Thema und das heißt vom CMO zum CEO, denn das ist ja ein ungewöhnlicher Weg eigentlich. Das ist ja was, von dem viele Marketingleiter vielleicht träumen, aber ein ganz unüblicher Weg. Es gibt wenige Marketingleiter, die zum CEO befördert werden. Bei dir ist die Geschichte ein bisschen anders. Erzähl mal, was machst du heute?
Ja, gerne. Ich versuche jetzt mal die Kurzfassung zu machen. Also ich bin jetzt aktuell Geschäftsführer von dem Unternehmen Emmy Schub International GmbH. Das ist eine Holding. Und zwar, was dahinter steht, vor allem die Betriebsfirma, das ist die Firma Schub Industriekeramik. Das ist klassisch B2B-Industrie. Ich würde es noch nicht als Hidden Champion beschreiben, aber so was man doch so in Deutschland so als den typischen mittelständischen Industriebetrieb kennt. Was heißt das? Relativ hochtechnisch, sehr spezialisiert. In unserem Fall sind das Projekte und Produkte für die Hochtemperaturöfen. Ne? Also zum Beispiel so Zielindustrien sind Halbleiterindustrie, Metall und Glas. Und wir machen vor allem Isolier- und Heizelemente für diese Industrien. Ne? Das kann sein, dass wir Handelsware haben, also zum Beispiel jemand, ein Ofenbauer baut einen speziellen Hochofen, die Heizelemente dafür, aber auch Projektierung, dass wir dann mit dem Ofenbau mit drin sind. Das ist so ja die Kernindustrien, mit denen wir zusammenarbeiten. An sich ist das in Deutschland durchaus größer und auch verbreitet. Wir sind da ein bisschen nischiger, dass für uns für so die Kernzieltemperaturen sind so ab 1600 bis 1850 Grad. Das ist also relativ hoch. Ne, deswegen so Halbleiter, Metall, Glas, das sind wirklich sehr hohe Temperaturen, die da angewendet werden, wo man auch spezielle Materialien braucht, ohne jetzt da ins Ingenieurwissen abzutauchen.
Und du bist da seit kurzem, sag mal genau nochmal wann, bist du jetzt Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer? Wie genau ist es?
Genau, ich bin zum 1.11.23 eingestiegen, habe natürlich auch ein bisschen Historie, um das jetzt nämlich kurz zu erklären. Das Unternehmen wurde vor, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, etwas mehr als 25 Jahren von meinem Vater gegründet in Aachen. Und ich war damals auch der erste Azubi, habe also klassisch meine kaufmännische Ausbildung gemacht, kenne also das Unternehmen durchaus aus den Kinderschuhen, habe natürlich, da es ein Familienbetrieb ist, auch immer wieder mal die Entwicklung mitverfolgt, war auch hier und da mal so ein bisschen als externer Berater mit dabei zum Thema Marketing. Naja, und ich gehe auch mittlerweile auf ein Alter zu, wo man den nächsten Karriereschritt sich gut überlegt. Was soll es denn werden? Ne, du hast ja auch vorhin kurz angesprochen, auch für Marketeers, ja, was sind denn mögliche Karriereschritte? Und bei einem Familienunternehmen ist natürlich auch nochmal ganz speziell. Und ja, mein Vater, der ist schon lange in der Industrie aktiv. Er ist, wie gesagt, der alleinige Gründer, einer von zwei Geschäftsführern. Es gibt also noch einen angestellten Geschäftsführer für das operative Geschäft. Aber er ist natürlich jetzt auch mittlerweile im Alter, wo man sagt, muss mich um die Nachfolge kümmern. Also das Thema Unternehmensnachfolge spielte da eine Rolle. Und natürlich für mich persönlich über das hinaus, was du vorhin kurz angesprochen hast, was sind denn mögliche Karriereoptionen? Also macht ja kein Geheimnis draus, jetzt geht es stramm auf die 50 zu und da überlegt man sich das gut. Was möchtest du denn die nächsten Jahre noch machen? Ne? Machst du, um es mal ein bisschen flapsiger zu sagen, das gleiche in grün, also die gleiche Marketingrolle für einen anderen Hersteller? Ich war jetzt in der Softwareindustrie oder machst du vielleicht etwas, wo Marketing vielleicht ein wichtiger Teil ist, aber den Horizont noch mehr erweitert? Und da ist natürlich so eine Geschäftsführungsrolle das Ding, wo man sagt, okay, du kannst dein Marketingwissen mitnehmen. Das ist so das Tiefenwissen, was ich habe, ne? Marketing und noch ein bisschen Vertrieb. Aber man lernt auch nochmal dazu, man muss ja dazu lernen. Ne? Man hat einen umfassenden Blick, ein holistisches Aufgabenfeld. Und das war natürlich auch nochmal spannend, diese Gelegenheit zu bekommen. okay, ich gehe über den Marketing-Teller hinaus, über die Grenze und übernehme Verantwortung für mehr Bereiche, ne?
Wie ist es denn? Ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich, also als Marketer hast du eine gute Grundahnung von Vertrieb, sag ich mal. Du hast eine gute Grundahnung von Software, aber die Spezialisierung auf Marketing. Jetzt kommst du zu einem produzierenden Industrieunternehmen. Da geht es auch um Logistik, da geht es um Lager, da geht es um so viele andere Themen. Erzähl mal, ist das irgendwie der große Clash of Culture oder wie groß ist so dieser Schritt? Denn du hast ja quasi zweifach gewechselt, nämlich einmal die Branche, auch wenn du da mal die Ausbildung gemacht hast, das ist lange, lange her, und zugleich deine Rolle. Wo liegen da so die großen, ja, Überraschungen beziehungsweise Herausforderungen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich mal kurz die Gedanken ordnen. Das sind nämlich eine ganze Menge. Manche Dinge sind überraschend ähnlich. Also was ich damit jetzt meine, wenn ich jetzt mal aus der Softwarebranche zurück überlege, wenn ich komme ja auch aus dem Umfeld, wir haben ja auch Software für B2B also ein Investitionsprodukt, durchaus mal längere Entscheidungszyklen. Das ist in der technischen Herstellindustrie auch nicht viel anders. Ein Investitionsprodukt, da ist vielleicht, ne, die Zielgruppe nicht der IT-Admin, sondern der Ingenieur. Ne, aber da hat man auch längere Sales-Zyklen und wo ist der große Unterschied? Das ist natürlich ein haptisches Produkt, was man anfassen kann. Aber so etwas wie Kaufentscheidungsprozesse am Ende, meiner Meinung nach, unterscheiden sich nicht groß. Man muss halt den Kunden kennen und natürlich auch so die, was für Probleme lösen wir mit den Produkten beim Kunden. Das sind die Unterschiede. Ne? Aber was du gerade kurz angesprochen hast, das ist tatsächlich das, was man wieder dann auch wieder neu lernen muss. Ja, okay, haptische Produkte. Ja, man braucht Lagerwesen, man braucht Logistik, bei uns dann auch teilweise sogar auch Produktion oder Veredelung. Das ist natürlich auch nochmal eine deutlich größere Komplexität, was man so aus dem Softwareumfeld, muss ich auch sagen, da ist man ein bisschen verwöhnt, weil da ist es relativ simpel. Im SaaS-Umfeld nochmal simpler, das ist ein Abo-Produkt. Gut, klar, man hat natürlich auch Rechenzentren, Server, sofern man sie nicht angemietet hat, was die meisten haben. Aber die Komplexität durch haptische Produkte ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und da habe ich auch noch mal ein paar große Augen gemacht, was das also auch für einen Raum, so wenn man mit den Teamleitern zusammensitzt, ne, wo es gibt natürlich Produktionsleiter, Lagerleiter, wie viele Themen da auf dem Zettel stehen. Man hat vielleicht eine Vorstellung davon, aber ich würde mal behaupten, man unterstützt es per se, wenn man es nicht kennt. Also das ist nicht ohne, was dann noch an Komplexität von Lieferzeiten, gerade wenn man Handel hat, hinzukommt, ne?
Vielleicht gehen wir gleich nochmal auf deine konkrete Rolle ein, aber ich würde ganz gerne da nochmal gerade bleiben. Nämlich aus der Softwareindustrie denkt man ja immer, naja, diese alten Industrieunternehmen, das geht alles ganz langsam und ist nicht so richtig innovativ. Wie war denn da für dich aus diesem Software-Background, aus dieser Softwareindustrie, wo man immer denkt, alles wäre super schnell und wir sind hier die hipsten und innovativsten, der Weg in so eine klassischere Industrie?
Also zum einen würde ich sagen, ist natürlich ein bisschen was dran in dem Klischee mit der innovativen Tech-Branche, weil klar, wenn man jetzt die Wirtschaftsmedien aufschlägt, es kommen natürlich viele Innovationen oder die kommen halt aus dieser Ecke, ne? Ob jetzt gerade das Mega-Buzzword KI ist, aber auch andere Bereiche. Ich würde aber auch behaupten, dass auch aus der klassischen Industrie natürlich viele Dinge, die werden da vielleicht auch nicht so hoch gehypt, aber da gibt es natürlich auch neue Entwicklungen. Und auch in solchen Unternehmen, wo ich jetzt bin, sind die der Woche natürlich auch genau verfolgt, was gibt es denn an technologischen Innovationen? Und du musst natürlich jedes Mal auch wieder prüfen, welche sind für uns relevant, ne? Ob es KI ist oder was anderes. Das wird schon, muss man schon genau untersuchen. Und natürlich, das ist jetzt sehr pauschal, aber ich denke mal, dass es häufig so ist, dass zum Beispiel im Softwarebereich sowas wie Margen durchaus höher sind, ne? Also speziell im Handel sind Margen viel geringer. Also das Thema Kalkulation, Preisgestaltung ist noch mal ein Tick sensibler als vielleicht in der Softwarebranche, wo man sagt, ja, okay, machen wir den Preis so, dass wir 30% haben oder 20% Marge. Na, was können wir uns erlauben? Und das ist gerade im Handelsbereich manchmal so eng, dass man da einfach wirklich nochmal genau hingucken muss.
Was bist du jetzt genau verantwortlich bei Schupp?
Also wie gesagt, ich bin der Geschäftsführer der Holding. Die ist jetzt, wie gesagt, früher war mein Vater der alleinige Inhaber und Gesellschafter, ne, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, ist jetzt quasi er als Person von der Holding abgelöst worden als Gesellschafter. Und was das also jetzt um das relativ kurz zu halten bedeutet, natürlich vor allem so die Weiterentwicklung der Strategie und auch die Investition von Gewinnen, ne, dass man auch das Wachstum der Firma weiterhin gewährleisten kann. Ne? Also es gibt natürlich ein gutes Team von Teamleitern und Geschäftsführern, aber die sich vor allem um das operative Geschäft kümmern. Wer das vielleicht schon mal in einem Familienunternehmen gearbeitet hat, das inhabergeführt ist, der weiß, dass so ein Generationswechsel häufig sehr kritisch ist für so ein Unternehmen. Wenn so ein Inhaber, der so ein Unternehmen jahrelang geführt hat, der hat natürlich unheimlich viel auch Wissen und auch Erfahrung. Und wenn so eine Person zunächst aus dem operativen Geschäft und irgendwann auch zwangsweise komplett aussteigt, das ist, ich benutze jetzt mal ein englisches Wort, so ein Tipping Point oder Kipppunkt für ein Unternehmen. Ne? Es kann entweder, das Unternehmen geht kaputt in kürzester Zeit, ne? Auch wenn man vielleicht sagt, wenn man entweder wird es verkauft oder man hat einen angestellten Geschäftsführer, aber häufig hinterlässt so eine Person wie so ein Inhaber dann häufig so eine große Lücke, dass das nicht aufgefüllt werden kann. Ne? Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, was ist der beste Weg für die Zukunft? Und das war dann wirklich die Idee mit der Holding, dass dann auch zum einen auch die Investitionen in die Firma gesichert sind in Zukunft und dass es nicht nur an einer konkreten Person hängt.
Das heißt, wie viel Marketing ist noch in deinem neuen Job?
Durchaus viel, aber natürlich deutlich weniger das Operative, ne? Wie in meinen alten Rollen. Da habe ich zwar auch Führungsrollen gehabt im Marketing, aber trotzdem auch recht viel operativ gemacht. Denn da ist noch mal ein bisschen strategischer, ne? Also wirklich überlegen, okay, was sind die, muss man Beispiele nennen, was sind die großen Themen im Marketing, wo haben wir vielleicht noch Lücken? Dann natürlich auch das operative Team auch unterstützen, ne? Weil natürlich in meinem Fall, ich habe jetzt vor allem Marketingwissen, da kann ich natürlich auch in dem Bereich die unterstützen. Und dass man da auch die größeren Themen auch berät und weiter vorantreibt. Ne? Bis hin zu, da gibt es jetzt noch keinen aktuellen Fall, aber wenn man sagen würde, wir haben größere Investitionen geplant im Bereich Marketing, vielleicht eine Einführung von der Software, die wirklich kostenintensiv ist, dass man das tatsächlich auch aus, von Seiten der Holding mit Investitionen unterstützt.
Ein kleiner Einschub in eigener Sache. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren für ihr Inbound-Marketing sehr viele Blogbeiträge erstellt. Leider muss man feststellen, 80% und mehr landen in den Suchergebnissen auf den hinteren Plätzen. Und der nicht sichtbare Bereich beginnt meist schon auf Seite 2. Wir bieten an, diese Beiträge SEO-technisch zu überarbeiten, zusammenzufassen und auszusortieren. Mit dem Ziel, mehr davon auf die erste Seite bei Google zu bringen. Mehr dazu auf www.chainrelations.de/content-optimierung. Und jetzt weiter im Interview.
Wo siehst du die Marketingthemen in einem Industrieunternehmen, wie ihr es seid? Vielleicht auch nochmal im Vergleich zur Softwareindustrie. Also seid ihr dort ja auf einem ähnlichen Level, sagen wir es mal so. Wir reden im Marketing ja seit Jahren über Lead-Generierung, Inbound-Marketing, jetzt vielleicht auch Account-Based-Marketing, was für euch relevant sein könnte, weil ihr sehr große Kunden adressiert. Plus, 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 also auch vor allem sehr viel Online-Marketing. Wo siehst du die Branche da jetzt?
Ja, so pauschal schwer zu sagen. Also jetzt in unserem Fall, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, wir sind ein klassischer Mittelstand oder eher der kleinere Mittelstand. Wir sind so um die 50 Leute festangestellt. Sprich, man kann sich so vorstellen, da ist jetzt keine riesen Marketingabteilung. Ne? Vor allem, wenn man jetzt vergleicht, nehmen wir ein 50-Personen-Softwareunternehmen. Und in unserem Fall sind natürlich auch von den 50 Leuten auch noch einige eben zum Beispiel im Thema Lagerproduktion drin, also die gar nicht im Büro arbeiten. Die Kern Prozesse oder was so ein das Marketing erreichen soll, sind eigentlich, würde ich sagen, einfach gesagt die gleichen. Ja, genau, Bedarfsweckung, Leads generieren, ne? Vielleicht auch wenn man sie Anfragen nennt, wir benutzen, da wir ja tatsächlich von der DNA ein deutsches Unternehmen sind, weniger diese ganzen Anglizismen aus dem Marketing. Das muss man dann auch, wo ich immer wieder, fällt mir selber auch, muss ich schmunzeln, ja, wir haben es Leads genannt, hier sagt man einfach Anfragen, ne? Also es ist im Endeffekt das Gleiche gemeint. Technologisch vielleicht nicht ganz so weit, das liegt aber auch eher daran, glaube ich, dass das Marketing personell ein bisschen kleiner ist. Aber die Kernprozesse und was die Zielsetzung, was soll das Marketing erreichen, sind die gleichen. Ne? Also im Markt die Marke platzieren bei den richtigen Kunden, bei den richtigen Industrien, die Wettbewerber beobachten, dann Prozesse entwickeln, wie kann man bei den Kunden aufs Radar kommen, was wollen die, wie kann man den Kaufentscheidungsprozess fördern, bis hin zu den ganz klassischen, ich sage es mal, Vertriebsunterstützungsthemen, ne, wie Messen und sowas. Ne? Das ist natürlich vielleicht immer noch ein Tick konservativer, so ein Ingenieure als die IT-Branche, sprich, echte Messen machen auch nochmal viel aus. Ne? Aber auch da, ne, auch Softwareunternehmen gehen auf Messen und die Bedarfe sind die gleichen. Messe vorbereiten, Messe durchführen, Messe nachbereiten, die Anfragen bearbeiten. Das unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht sonderlich.
Ein Thema, was im Softwarebereich ja stark diskutiert wird und was ich auch von Mailstore kenne, wo du ja vorher warst, ist so die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. wo ich jetzt mal behaupten würde, bei Mailstore funktioniert das wirklich gut. Ist das in so einer Industrie anders, weil das ja auch ein sehr ingenieurialer Vertrieb ist, wo man extrem viel Fachwissen braucht und letztendlich auch wissen muss, wie man so ein Produkt herstellt und so weiter. Also alles auch über Logistik weiß. Ist Marketing und Sales Alignment, wie wir das ja so nennen würden, in einer Branche, in der klassischen Industriebranche von deinen ersten Erfahrungen her einfacher, schwieriger, anders als in sowas wie der Softwarebranche?
Ja, ein bisschen vielleicht schon, ne? Also ich kann natürlich jetzt in erster Linie von uns sprechen als Mittelständler. Das mag natürlich vielleicht in einem Konzern anders sein, gehe ich einfach von aus. Zum einen, du hast es gerade kurz angesprochen, ja, das ist natürlich meistens, ich nenne es mal technischer Vertrieb, ne? Also den eher, ich denke mal, in unserem Fall unüblich ist man jetzt, man kauft irgendeinen Vertriebler ein, vielleicht sogar aus einer anderen Branche, und dann wird der 2 Monate geschult und dann legt er los. Das würde nicht funktionieren. Also das ist technischer Vertrieb. Das bedeutet auch, dass fast alle Führungskräfte gleichzeitig auch Vertriebler sind. Ne? Egal, ob es der Produktionsleiter ist, der CEO oder die Geschäftsführung, die machen alle Vertrieb, gerade bei den Hauptkunden. Und dadurch ist Marketing vielleicht ein Tick mehr so in der, was man so aus Deutschland kennt, in dieser vertriebsunterstützenden Rolle. Ich würde mal behaupten, das ist jetzt auch nicht ehrenrührig gemeint, dass man sagt, Marketing ist nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Vertrieb, vielleicht wie man es aus der Softwarebranche kennt. Ne? Gerade weil man sagt, Marketing einfach so viel Einfluss, die müssen einen großen Teil Leads generieren. Da ist es im besten Fall auf Augenhöhe. Ne? Das ist es, glaube ich, nicht ganz. Kann aber, wenn es, wie auch in unserem Fall ist, wenn es gut organisiert ist, durchaus harmonisch ablaufen dadurch. Dass man einfach sagt, der Vertrieb, der ist halt einfach der Kundenkontakt, und die geben den Takt vor. Und die Bedarf ans Marketing, die sind klar definiert, ne? Und das funktioniert dann auch gut, ne? Das ist eher die klassischen Probleme oder Problemchen, ne? Dass man natürlich im Marketing immer um Personal und Budgets ringt so ein bisschen, ne? Weil das kennt man auch. Und das auch vielleicht auch so ein Teil aus der neuen Brille des Geschäftsführers, die man aufhat. Man guckt natürlich nicht nur aufs Marketingbudget, sondern auf den Gesamtkostenapparat. Das ist dann auch mal interessant, man so die Relation vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr im Blick hat, ne? Also man hat früher natürlich aber auch, wie jeder andere Marketingleiter, dann hat man auch mal mit einem Geschäftsführer über Marketingbudgets verhandelt und vielleicht auch mal länger und härter. Aber man hat natürlich immer gehofft, dass man das Budget bekommt, was man sich vorstellt, um die Dinge umzusetzen, die man geplant hat. Und jetzt hat man natürlich, die Brille ist ein bisschen größer oder breiter, wie man es immer sagen will, ne? Also dann war ganz, ganz hilfreich manchmal auch.
Deine Aufgabe ist, wenn ich es so richtig verstanden habe, die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens einzuleiten.
Ja, kann man so kurz zusammenfassen, ja.
Das kann man ja, also das reicht ja von sozusagen A bis Z. Also das bedeutet ja zuerst auch mal, behaupte ich jetzt mal, eine relative Überforderung. Ja, also da ist ganz, 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 ganz viel Neues und man kann seine Aufgabe natürlich irgendwie glauben, ich bin jetzt der neue Steve Jobs und habe hier und verändere alles auf eine Art und Weise, wie es noch nie gesehen wurde. Oder man sagt, okay, wir gucken mal, dass wir überall 1% sparen. Wie gehst du da vor? Also, wie geht man so eine Fragestellung an, würde mich interessieren.
Tja, ich würde mal sagen, ganz klassisch, und das war, glaube ich, auch eines der ersten Sätze, die ich auch zu dem Führungsteam da, was erst bereits da ist, gesagt habe. Für mich geht jetzt wirklich erstmal die erste Zeit darum, lernen, lernen, lernen. Ne? Weil man muss einfach diese Einblicke, weil ich halte ja nichts davon, wenn man jetzt da schon mit Plänen, und jetzt machen wir das so und so, wenn man ein Team hat, die über Jahre die Firma leiten. Ne? Also wirklich möglichst viel lernen in kurzer Zeit, ne? Oder zumindest dass man wirklich so die nötigen Einblicke bekommt. Ne? Klar kann ich natürlich, speziell was Marketing betrifft, Impulse setzen, ne? Aber da geht es wirklich darum, wirklich ziemlich viel lernen in kurzer Zeit. Ne? Vor allem, weil es ja dann auch jetzt in meinem Fall ist es jetzt nicht so, als wäre das ein Stuhl, auf dem schon mal jemand gesessen hat, sondern man muss ja dann auch nochmal so ein bisschen diese neue Rolle auch dann mitgestalten. Ne? Und gibt es dann am Anfang auf dem Papier so ein Konzept, ne? Oder was soll diese Funktion, diese Rolle alles machen und was soll die ausfüllen? Das wird sich dann aber aus meiner Erfahrung auch über die ersten Wochen und Monate dann auch so ein bisschen organisch selbst weiterentwickeln. Vielleicht manche Punkte, die man sehr wichtig auf dem Zettel hatte, die sind eher eine Randnotiz, und dann stolpert man über Themen und man sagt, oh, das ist aber wichtig in der Rolle. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Wie zum Beispiel, soll man wirklich im Marketing nur die Strategie machen oder vielleicht auch Prozesse mitgestalten? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel mal ein Marketing-Tool eingeführt wird, ne? Wie weit geht man damit rein? Ne? Und das ist, muss man einfach offen sein und wirklich, aber das denke ich, zumindest kenne ich von den meisten Marketing-Kollegen, Kollegen, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe. Was viele Marketing-Profis auszeichnet, ist einfach so eine intrinsische Neugier. Man will Neues lernen, ob es nur ein Marketing ist oder auch Themen, die über den Marketingrand hinausgehen. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn man natürlich in so eine neue Rolle reingeht, die ja auch über Marketing weit hinausgeht. Wenn man das nicht hat, diese intrinsische Neugier, ich glaube, dann wird es schwer.
Gibt es denn, und du kannst gerne sagen, nein, unter Umständen schneiden wir es auch raus, gibt es denn schon Ansätze, wo du sagst, okay, da müssen wir mehr machen und das sehe ich vielleicht sogar aufgrund meiner Marketingbrille, die jetzt breiter vielleicht geworden ist als in der Vergangenheit?
Ja, ich meine, klar, das gibt's aber auch, das sind auch jetzt aber keine überraschenden Sachen. Also wir hatten vorher schon mal hier und da das Thema Kaufentscheidungsprozess genannt, ob Softwareunternehmen oder nicht. Und da haben wir auch schon uns öfters darüber unterhalten. Ich glaube, die meisten Unternehmen überschätzen, was sie über den Kaufentscheidungsprozess ihrer Kunden oder potenziellen Kunden wissen. Und ich glaube, das ist bei uns auch ähnlich, ne? Man hat natürlich seine Bestandskunden, aber gerade auch, wir haben auch unterschiedliche Industrien, jede Zielindustrie hat nochmal andere Bedarfe. Ich glaube, da können wir auch nochmal ein bisschen mehr machen. Ich sage jetzt nicht, dass wir da schlecht sind, aber da geht nochmal deutlich mehr. Gerade um so auch mal so mal das Marketing nochmal ein bisschen prozessualer zu etablieren, welche Maßnahme passt wohin und ist wofür gedacht. Da machen wir gerade solides Handwerk, aber da geht noch mehr, würde ich sagen. Und natürlich jetzt ganz spezifisch in unserem Fall ist wirklich dieses Thema, ja, dieses Unternehmensnachfolge, ne? Also mein Vater, der ist noch im Unternehmen, ist noch aktiv, aber nicht mehr so operativ wie früher. Und wie ich vorhin das gesagt habe, so eine Person, die dann rausgeht, die hinterlässt einfach ein großes Vakuum, ne? Da arbeiten wir dran, aber da merkt man immer wieder, an manchen Themen, da wird doch zum Gründer geschaut, ne? Bei so kritischen Entscheidungen. Und ja, sowas muss einfach wirklich gut geregelt sein, weil wenn so eine Person dann vielleicht aus Altersgründen einmal komplett aussteigt, ne? Oder jemand, das gab es auch schon, ne? Ist in unserem Fall zum Glück nicht, aber so Unternehmen, die wirklich von einem Gründer hängen und dann verstirbt so eine Person mal und dann ist richtig so, was passiert jetzt mit dem Unternehmen? Ne? Gerade bei so Familienunternehmen ist das ist ein ganz kritischer Übergang.
Was habt ihr geplant für eine Übergangszeit ungefähr?
Ehrlich gesagt, gibt es da gar keine konkrete Zeitregelung. Ich meine, die wichtigsten Schritte sind ja schon getan, ne? Es gibt eine angestellte Geschäftsführung, das ist ganz schon seit Jahren. Es gibt ein gutes Leitungsteam, also das operative Geschäft ist gesichert. Jetzt mit der Gründung der Holding, das war ja auch nochmal ein wichtiger Schritt, dass quasi die Gesellschafterrolle nicht an einer natürlichen Person hängt, dass da auch das auch gesichert ist. Selbst wenn, Gott bewahre, mein Vater aus Altersgründen mal versterben sollte in den nächsten Jahren, dann ist halt eine Holding da, die einfach als Gesellschafter da ist. Das ist gesichert, ne? Das sind so die Themen, die schon eigentlich umgesetzt sind. Ne? Und es geht noch so ein bisschen um die Feinheiten. Ne? Also ich war zum Beispiel letzte Woche auf einem Seminar zum Thema Beirat. Ne? Ich weiß nicht, ob wem das was sagt. Man Aufsichtsrat ist, glaube ich, bekannter aus den Aktiengesellschaften und bei so, ob es ein GmbH ist, es gibt das Thema Beirat und das ist gerade bei Familienunternehmen gar nicht so selten. Das ist auch so ein neues Feld, was ich mir angeguckt habe. Ne? Also externe Expertise reinholen, gerade bei einem kleineren Familienunternehmen. Das sind jetzt so die Feinheiten, an denen wir gerade feilen jetzt dann.
Okay, also für den Beirat bewerbe ich mich dann demnächst mal.
Ja,
Ansonsten.
es ist offen.
Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, was du gesagt hast, und das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, das würde ich auch ganz gerne so als Leitmotiv nehmen für das Schlusswort, ist die Neugier, die man sozusagen braucht als Marketingmensch, ja, und die natürlich an so einer herausfordernden Aufgabe oder so einem herausfordernden Wechsel, wie du ihn jetzt gerade machst, auch am Ende des Tages hilfreich ist. Vielleicht, weil es so selten ist, so zum Abschluss, nämlich, dass die Marketingleute in diese CEO-Rolle wechseln. Häufiger sieht man es ja bei Vertrieblern, der Vertriebsleiter, der dann Chef wird zum Beispiel. Aber glaubst du denn, dass Marketingleute aufgrund ihrer Neugier, aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihres Blicks auf den Markt, auf die Kunden und so weiter, insgesamt eine gute Idee sind für Unternehmen, für eine CEO-Rolle zu berücksichtigen, stärker zu berücksichtigen, als es heute der Fall ist? Wie ist da mal deine Meinung jetzt abschließend?
Erstmal grundsätzlich ja. Was meine ich mit grundsätzlich? Also jemand, der von einer Marketingrolle eventuell die Gelegenheit hat oder gefragt wird vielleicht sogar, was ja natürlich auch eine tolle Situation ist, möchtest du ja in die Geschäftsführung aufrücken. Ich glaube, was man da braucht, man sollte in der Marketingrolle schon eine recht umfassende Verantwortlichkeit gehabt haben. Ne? Also Ist ja gerade in Deutschland häufig so, wenn jemand Marketing sagt, gerade vielleicht der nicht aus dem Marketing kommt, die meisten denken erstmal an Werbung oder grafische Gestaltung. Das ist natürlich ein Teil des Marketings, aber gerade man sollte eine Rolle gehabt haben, wo es auch um Zahlen geht, also wirklich Erfolgsmessungen, ne? Ob es nun Leads sind oder also relativ eng am Vertrieb, an Umsatzverantwortung. Ne? Weil das spielt natürlich in der Geschäftsführerrolle, spielen Zahlen natürlich einfach oder das Betriebswirtschaftliche, um es genauer zu sagen, eine viel größere Rolle. Ne? Damit sollte man Erfahrung haben, ne? Oder mindestens eine gute Auffassungsgabe, sowas schnell zu lernen, weil das ist natürlich essentiell, ne? Das ist wichtig und ich denke auch, dass wer sowas kann und Marketing-Hintergrund hat, ist eigentlich eine gute Besetzung und ich finde das auch viel zu selten und ich gebe dir da recht, häufig ist es entweder aus dem Vertrieb oder quasi Produktchefs, ne, aus der Entwicklung, die in so eine Rolle kommen. Ob der Gründer ist, der das Produkt entwickelt hat, oder später dann der Vertriebler, der halt in die Geschäftsführung aufrückt, das sind ja so die typischen Szenarien, die man kennt. Aber Unternehmen, die sehr kundenorientiert arbeiten müssen, zum Beispiel in einem Markt, wo es viele Wettbewerber gibt und so weiter, da ist natürlich immer sehr pauschal, aber ich denke, das ist eine Idee, die viele Unternehmen nicht auf dem Zettel haben. Vielleicht ist dann unser Marketingleiter, warum denn nicht er? Müssen wir natürlich immer individuell betrachten. Ja, und der muss natürlich auch ein vertriebsnahes Denken haben, ne, weil am Ende der Vertrieb mit dem steht und fällt natürlich der Erfolg. Aber generell ist das, denke ich, viel zu selten der Fall, dass zumindest mal in Erwägung gezogen wird, je nach Person und Branche, ne? Also ein Gegenentwurf wäre natürlich eine Branche, wo es gibt ja diese Nischenbranchen, wo es sehr wenig potenzielle Kunden gibt, aber da spielt das Marketing auch per se dann eine untergeordnete Rolle, ne? Aber hat man einen, wo es Wettbewerb gibt, man ist vielleicht sogar auch international unterwegs, ne, dann warum nicht? Also ich denke, dass es das viel zu selten gibt, ehrlich gesagt.
Also ich schließe mich dem an. Wir plädieren dafür, dass es mehr Marketingleiter gibt, die als CEOs in Frage kommen und potenziell befördert oder wie auch immer in so eine Rolle rutschen. Würde ich sagen, vielen lieben Dank, Roland, für deine ganzen ersten Einblicke.
Ja, dann danke, gerne.
Und für die Hörer geht es dann in 2 Wochen weiter mit einer neuen Folge von Lass die Kunden kommen. Vielen Dank, Roland.
Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.